Sie hören Kontrafunk aktuell. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron schließt den Einsatz von Bodentruppen in der Ukraine durch sein Land nicht aus. Nichts sei ausgeschlossen, um einen russischen Sieg in der Ukraine zu verhindern. Das sagte Macron nach Abschluss einer Ukraine-Hilfskonferenz in Paris. Wer diese Nachricht liest, der könnte an eine sich schneller drehende Eskalationsspirale gedacht haben. Sind Sätze wie die von Macron ein weiteres Zeichen dafür, dass man sich auf einen Krieg vorbereitet oder bereiten muss? Ralf Bossert ist Militärexperte und ehemaliger Oberstleutnant im Generalstab der Schweizer Armee. Über dieses Thema sprechen wir jetzt miteinander. Ich grüße Sie.
Grüß Gott, Herr Danowski.
Zunächst mal, wie ist denn aus Ihrer Sicht die Aussage von Herrn Macron zu werten?
Ja, ich gehe davon aus, dass Frankreich wieder eine Führungsrolle bei der Lösung des Ukraine-Kriegs einnehmen will. Es hat aber alleine natürlich nicht die notwendigen Ressourcen, um entscheidend in diesen Krieg einzugreifen. Ich habe basierend auf den Erfahrungswerten vergangener Kriege einmal geschätzt, wie hoch der Bedarf und auch die Verluste wären, die man brauchte, um beispielsweise die Krim zurückzuerobern. Da gehe ich davon aus, dass man 2 Panzerkorps in Stärke von je 60.000 bis 80.000 Mann brauchen würde. Allein schon da stellt sich die Frage, ob Frankreich das stellen kann, ob die NATO als Ganzes das stellen kann. Und dann gehe ich davon aus, dass man in einem Monat Operation ca. 5.000 Mann an Toten und 4.000 Mann an Invaliden in Kauf nehmen müsste. Zusätzlich ein Verbrauch an Hauptwaffensystemen, welche Industriereparaturen in Westeuropa brauchen. Wenn dann dieser Plan nicht funktioniert, dann frage ich mich, ob Frankreich und die anderen NATO-Staaten in der Lage sind, den notwendigen Personal- und Materialersatz in den Osten der Ukraine zu liefern.
Das wollte ich nämlich gerade noch nachfragen. Selbst wenn man Bodentruppen in die Ukraine schickt, könnte man denn der Ukraine damit helfen? Und vor allem, ist man sich überhaupt auch im Klaren darüber, was es für die Truppe bedeutet? Weil jetzt einfach in Anführungszeichen gemütlich ein paar Waffensysteme, ein paar Schulterklopfer und Durchhalteparolen zu liefern, das ist ja die eine Sache. Aber wirklich auch seine Truppen und wahrscheinlich gar keine schlechten Truppen dann da an die Front zu schicken, das ist ja vom Gefühl und für die Leute natürlich auch nochmal was komplett anderes.
Ja, da frage ich mich dann, ob den Berufsarmeen in Westeuropa da nicht plötzlich die Berufssoldaten abspringen. Und dann muss man ganz besonders in Paris daran denken, dass die Entsendung starker Truppenkontingente in die Ukraine dazu führen würde, dass man sämtliche überseeischen Positionen preisgeben müsste. Ich bin überzeugt, in Afrika würde man über so eine Entscheidung jubeln. Und die Frage stellt sich natürlich auch, wer beteiligt sich an einer Koalition der Willigen? Wer ist bereit, der Grande Nation hier zu einem Erfolg, zu einem Prestigeerfolg zu verhelfen? Helfen kann man damit der Ukraine nicht. Und ich denke, allein schon die Worte Macrons sind als Ausdruck dafür zu werten, dass man auch in Paris nicht mehr glaubt, dass die ukrainische Armee das Blatt wenden könne.
Und das ist ein ganz interessanter Aspekt, den Sie da reinbringen. Diesen Gedanken hatte ich auch schon und den verbinden wir jetzt mal mit dem, was da sonst noch so reingeflattert ist an Diskussionen und an Themen. In den letzten Wochen wurde nämlich auch immer wieder über die Atombombe für die EU diskutiert. Fordert man das, weil man weiß, dass die konventionellen Armeen eigentlich nichts mehr auf die Kette bekommen, nicht mehr schlagkräftig sind? Und ist das quasi auch so der letzte Sicherheitsstrohhalm, an den man sich dann selber noch klammert?
Ja, ich bezweifle, dass man in Westeuropa selbst weiß, was das soll. Die Klagen über angebliche Drohungen Russlands mit Kernwaffen, die kennen wir ja schon von vor 2 Jahren. Übrigens, die russische Kernwaffendoktrin lässt das momentan nicht zu und es gibt im Moment russischerseits auch keine Notwendigkeit, um Kernwaffen einzusetzen oder auch nur damit zu drohen. Die Spitze der Diskussion der letzten Tage und Wochen bestand natürlich darin, dass man uns jetzt noch vorschlagen will, dass wir mit europäischen Steuergeldern quasi überzählige amerikanische Kernwaffen kaufen, um uns damit selbst auf die nukleare Zielliste Russlands zu setzen. Diese Logik habe ich noch nicht verstanden, wird wohl auch einige Zeit noch in Anspruch nehmen. Schon die nukleare Teilhabe gewisser westeuropäischer Länder ist ja bereits eine völkerrechtlich umstrittene Angelegenheit. Und wenn jetzt die Europäer schlicht Kernwaffen in den Vereinigten Staaten kaufen, dann ist das der Todesstoß für das Nichtverbreitungsabkommen und das öffnet dann eine Pandora-Büchse, die auch nicht im Interesse der Europäer liegen kann. Insofern sehe ich diese Diskussion als einen weiteren Ausdruck von Ratlosigkeit und nichts mehr.
Im Interesse der Europäer, sagten Sie gerade. Und da muss man einhaken, kann es denn im Interesse der Europäer tatsächlich sein, dass Russland jetzt in diesem Ukraine-Krieg weiter erfolgreich ist? Die Russen marschieren langsam, aber unaufhörlich nach Westen. Ist nicht auch eine Eskalationsspirale seitens Russland zu befürchten, da man jetzt quasi auf der Straße des Sieges ist und dann vielleicht doch noch weitergehen möchte?
Russland hat im Moment ziemlich viel von dem erreicht, was es wollte. Es wird diesen Krieg allenfalls noch ein Stück in die Länge ziehen wollen, um wirklich die Aufgabe dessen, was sie als Entmilitarisierung der Ukraine nennen, zu einem Abschluss zu bringen. Aber ich denke, Russland hat im Moment kein Interesse an einer Eskalation. Ich denke eher, im Kreml ist man in einer Position wie jemand, der am Kartentisch gerade etwas Geld gewonnen hat und am liebsten seinen Gewinn zusammenraffen möchte und den Spieltisch verlassen würde. Die Angriffe jetzt an der Front, die dienen wahrscheinlich dazu, die ukrainische Armee daran zu hindern, sich zu erholen, neue Kräfte zu sammeln. Viel mehr erwarte ich von den Russen nicht. Wohl weiß ich allerdings, dass die Russen ganz bestimmt noch Reserven in der Hinterhand haben.
Letzte Woche hat die New York Times ein brisantes und umfassendes Eingeständnis geliefert und veröffentlicht, und zwar, dass der US-Geheimdienst nicht nur maßgeblich an der Entscheidungsfindung während des Krieges in der Ukraine beteiligt gewesen sein soll, sondern eben dort auch unterschiedliche Kommandos waren. Also Hightech-Kommando, Kontroll-Spionagezentren wurden eingerichtet und finanziert. Und zwar schon lange bevor die Russen am 24. Februar vor zwei Jahren einmarschiert sind. Wenn das echt sein sollte, was macht das mit der russischen Seite und mit der russischen Bereitschaft, doch noch aggressiver zu werden?
Ja, das wird nicht viel daran ändern, dass die Amerikaner nachrichtendienstlich in der Ukraine tätig sind. Das war schon lange klar. Ich denke, gerade auch das Gelände von Azovstal in Mariupol hat ganz wesentlich diesem Ziel gedient und möglicherweise auch weitere Areale der ukrainischen Streitkräfte bei Achtjorka und anderswo wurden hierfür verwendet. Der Chef der Schweizer Armee hat einmal an einem Rapport gesagt, ja, die Ukrainer wüssten dank der Hilfe der Amerikaner von jedem Führungsfahrzeug der Russen, wo es sich befinde, wohin es sich bewege und was für einen Auftrag es habe. Das kann stimmen, vielleicht aber auch nicht, aber es zeigt natürlich die westliche Selbsteinschätzung bezüglich des Werts der nachrichtendienstlichen Unterstützung, welche er der Ukraine zukommen lässt. Zweifellos, ohne diese Unterstützung wäre die Ukraine heute noch schlechter militärisch da, als sie es jetzt ist.
Jetzt haben wir aber tatsächlich die verbale Aufrüstung, ja, verbale Eskalation, zumindest auch im Westen. Nicht nur da, wir kennen ja alle die russischen Talkshows, wo schon viel länger von noch viel drastischeren und aggressiveren Maßnahmen gegenüber europäischen Städten gesprochen und dort herumschwadroniert wird, wie ernst man das nehmen muss, ist die andere Frage, aber das gibt es ja auch schon länger. Nichtsdestotrotz fragen wir uns mal die internen Positionen der NATO. Gibt es da aktuell noch Beschwichtiger? Gibt es noch Vorsichtige? Oder haben die sich bisher durchgesetzt und jetzt wird so langsam angezogen und jetzt kommt ein Herr Macron um die Ecke und sagt, wir müssen da vielleicht Bodentruppen hinschicken und jetzt kommt erst ein Pistorius, der sagt, in 5 Jahren müssen wir kriegsbereit sein. Was hat da für eine Entwicklung stattgefunden?
Ja, also die Stimme der Vernunft, die spielt für mich im Moment noch Bundeskanzler Scholz, der wahrscheinlich aber intern stark unter Druck steht, vor allem auch von seinem Koalitionspartner. Was Herrn Pistorius anbelangt, so gehe ich davon aus, dass auch er mit diesem Baltikum-Szenario rechnet, wonach Russland in 5 Jahren das Baltikum angreift. gerade die Balten, die müssen jetzt natürlich ein gewisses Interesse daran haben, dass der Krieg in der Ukraine weitergeht, weil sie wissen ganz genau, dass sie diejenigen sind, denen sich der mittlerweile erzürnte russische Bär zuwenden wird, wenn er dann Kräfte aus der Ukraine wieder freimachen kann. Und wenn die baltischen Staaten ihre NATO-Mitgliedschaft dazu benutzen, um im Zeichen ihrer Russophobie noch aggressiver gegen die russische Bevölkerungsminderheit im Land vorzugehen, dann wird dieses Szenario von einem Konflikt im Baltikum zu einer sich selbst verwirklichenden Prophezeiung. Und das ist wahrscheinlich das größte Risiko in Europa derzeit.
Gucken wir mal ganz kurz in die Schweiz. Wenn Sie in der Schweiz oder wenn Politiker, die sich sonst damit beschäftigen und eigentlich gerne schon an die EU oder vielleicht sogar die NATO angelehnt hätten, die ganze Diskussion jetzt so mitbekommen, duckt man sich da nicht doch lieber weg? Wo steht die Schweiz in dieser ganzen Geschichte, gerade nach der Entwicklung der letzten Wochen?
Ja, das Schwadronieren über eine Beteiligung von NATO-Truppen am Krieg in der Ukraine wird natürlich die Begeisterung in der Schweiz für einen Beitritt zu EU und NATO nicht gerade fördern. Verteidigungsministerin Viola Amherd und Armeechef Thomas Suessle versuchen jetzt natürlich die Gunst der Stunde zu nutzen und eine signifikante Erhöhung der Verteidigungsausgaben zu erreichen. Man möchte ja jetzt auf 1% des Bruttoinlandsprodukts, das wären dann mittlerweile 8 Milliarden. Und diese Phobie im Moment, diese Hysterie, die spielt ihnen natürlich in die Hand. Suessle hat jetzt kürzlich in einem Interview so getan, als müsste er bereits einen Durchmarsch fremder Truppen durch die Schweiz verhindern oder die Nutzung des Luftraums der Schweiz durch fremde Kampfflugzeuge. Damit kann er ja eigentlich nur russische gemeint haben, was wiederum implizit natürlich voraussetzt, dass die russische Armee 1500 Kilometer tief durch Europa vorgestoßen und an die Schweizer Grenze gelangt wäre. Das ist natürlich absolut unrealistisch. Und ich denke, man weiß es auch im Bundeshaus Ost selbst.
Für wie realistisch halten Sie es, dass solche Dinge dann real werden, oder ist das einfach nur Säbelgerassel und wir sollten uns alle ein bisschen entspannen?
Na, der Zeitpunkt zum Entspannen ist im Moment nicht da. Die Aussagen Macrons könnten natürlich auch als Versuchsballon gemeint sein, mit dem er abklopfen will, ob er aus anderen europäischen Staaten Unterstützung bekommt. Insofern werden jetzt natürlich die Reaktionen der europäischen Verbündeten Frankreichs eine gewisse Rolle spielen. Auf der anderen Seite muss man in Westeuropa davon ausgehen, dass Russland jetzt mit 1-2 Panzerdivisionen im Baltikum auf Übung nicht wirklich zu erschrecken ist. Man steht jetzt seit 2 Jahren im Kampf mit einer Armee, die mittlerweile nach NATO-Doktrin ausgebildet, gegliedert und wahrscheinlich auch geführt ist und die bis jetzt nichts erreicht hat. Von daher bin ich mir nicht sicher, wie viel Eindruck Herr Macron in Moskau gemacht hat. Und es wird möglicherweise wieder dazu führen, dass der französische Außenminister wieder darauf hinweist, dass Frankreich eine Atommacht sei. Und dann wird wahrscheinlich Dmitri Medvedev wieder sagen, dass dann Russland auch eine Atommacht sei. Und dieses Spiel hatten wir ja. Und das wird auch der Ukraine jetzt keine Vorteile mehr bringen.
Ralf Bossart haben Sie gerade gehört. Er ist Militärexperte und ehemaliger Oberstleutnant im Generalstab der Schweizer Armee. Mit ihm sprach ich über die aktuelle Eskalationsbereitschaft in Europa, auch im Rahmen des Ukraine-Krieges. Herr Bossart, herzlichen Dank für Ihre Ausführungen und Ihre Zeit.
Bitte gerne.